Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus auf DRS3. Ich bin der Hannes Hug. Wenn Pascal Bruderer die Glocke läutet, dann ist Ruhe. Noch einen Monat ist sie als Nationalratspräsidentin die höchste Schweizerin und nächsten Montag hat sie ihren letzten offiziellen Auftritt als Nationalratspräsidentin, indem sie die Wintersession eröffnet. Pascal Bruderer, ihr seid die jüngste Nationalratspräsidentin in der Geschichte von der Eidgenossenschaft. Die jüngste, das ist auch das, was man immer wieder liest, wenn man über euch liest. Inwiefern ist noch jetzt während diesem Amtsjahr, dass die jüngste Zeit auch vielleicht manchmal ein bisschen zuwider gewesen?
Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt, dass man dann mit Etiketten betöpft wird. Eben, als ich als jüngste Nationalrätin gewählt worden bin, habe ich das schon immer gehört. Jetzt in diesem Jahr, muss ich sagen, ist es nicht sehr präsent gewesen für mich in meiner Tätigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt einen Unterschied gemacht hat zu anderen Nationalratspräsidenten oder Präsidentinnen.
Das ist ja auch noch schwierig, selber zu beurteilen. Oder? Inwiefern kann man eigentlich darauf gehen, ob die Leute einem ehrlich und offen im Bundeshaus sagen, schau, für das bist du jetzt einfach zu jung, das kannst du noch nicht beurteilen. Oder da, muss ich sagen, macht es jetzt wirklich keinen Unterschied. Wie offen und ehrlich ist das Klima?
Ja, gerade am Anfang von der Tätigkeit als Nationalrätin, also das ist jetzt 9 Jahre her, habe ich das schon manchmal gespürt, dass es gewisse Leute hat und ich habe grosses Verständnis für die gehabt, die das Gefühl hatten, ja, die muss jetzt zuerst mal zeigen, ob sie es ernst meint. Die muss jetzt zuerst mal zeigen, ob sie sich da die Kompetenzen erarbeitet hat oder erarbeiten kann, erarbeiten will. Mit dem konnte ich eigentlich immer gut umgehen, weil ich es irgendwo auch gut verstanden habe. Aber ich habe natürlich einen grossen Vorteil jetzt in Bern. Ich bin seit 9 Jahren dort tätig und Nationalräte und Nationalrätinnen haben gewusst, wer das hier wählt. Die haben mich gekannt und ich gehöre ja nicht zu den Amtsjüngsten in Bern, im Gegenteil, also aber einfach zu den Jüngsten in Jahren.
Kann man ehrlich sagen, in diesen 8 Jahren, 9 Jahren ist recht viel passiert, was sonst vielleicht in 20 Jahren passiert, oder?
Ich glaube, es geht allen so, die anfangen in Bern, dass sie sich zuerst mal einschaffen müssen. Und ich habe einfach ein Credo, ist mir wichtig gewesen, ein Motto. Ich habe mir gesagt, ich rede nur dort mit, wo ich sicher bin, dass ich Kompetenzen mitbringe, wo ich etwas zu sagen habe. Und der Ratschlag, ob man jung oder alt ist, das ist eigentlich ein guter in Bern. Also sicher mal Zeit nehmen zum Einschaffen, dort, wo es nötig ist. Und gerade in den Kommissionen dann aber zum Beispiel kann man sich wirklich einbringen. Und dann habe ich nie Vorbehalt gespürt. Also da kommt es, glaube ich, wirklich nicht darauf an, wie alt man ist, sondern es kommt darauf an, auf welche Art man sich wo einbringt.
Und es kommt vielleicht auch darauf an, auf welche Art man in den Nationalrat reinkommt. Also ich nehme an, dass es sehr viele altdiente Politikerinnen und Politiker gegeben hat, die gefunden haben, ja, Frau Bruder kommt da schnell, reüssiert und ist dann bei uns. Hat es das gegeben?
Ja, also das hat es teilweise gegeben. Ich habe zum Glück, bevor ich auf Bern gewählt worden bin, ja schon können auf Gemeindesebene und auf Kantonsebene auch schon Parlamentserfahrung sammeln. Also eigentlich der typische Werdegang, die Ochsentour, wie man sonst so sagt, von kommunal auf kantonal auf Nationalebene, habe ich eigentlich alles hinter mir und ich habe das alles gemacht.
Aber sehr schnell, in sehr kurzer Zeit. Also als Co-Präsidium von einer Schülerinnenorganisation, der Kanti Wettigen, dann Einwohnerrätin in der Stadtgemeinde Baden, dann Grossrätin vom Kanton Aargau und dann das Nationalratsmandat.
Ja. Also zugegeben, alles ein bisschen sehr schnell, aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass einem so ein bisschen das Säuferli Lehren von Parlamentserfahrung von einer eben auf die andere, das hilft einem viel. Das hat mir jetzt insbesondere auch geholfen in diesem Jahr als Nationalratspräsidentin, dass man den Parlamentsbetrieb wirklich kennt. Und es sind jetzt 14 Jahre, wo ich auch eine Parlamentserfahrung sammeln konnte. Das hilft natürlich nachher, um die Arbeit gut zu machen. Und das war mir wichtig. Ich habe vor einem Jahr, als ich gewählt wurde als Nationalrätin und Nationalrat, auch gesagt, von der Nationalrätin und Nationalrat, habe ihnen auch gesagt, dass ich finde, es ist ein ganz deutliches Zeichen vom Nationalrat. Ein Zeichen, das heisst, Politik soll für alle Generationen offen sein. Und das Zeichen habe ich so stark gefunden, dass ich gewusst habe, ich will die Arbeit auch wirklich gut machen. Weil das Land verdient hat, weil das Parlament verdient hat, aber auch gerade, weil die jungen Politikerinnen und Politiker in diesem Land verdient haben, dass ihre, in Anführungs- und Schlusszeichen, junge Nationalratspräsidentin die Arbeit gut macht.
Also auch eine Art Stellvertreter für die jüngere Generation in dem politischen Betrieb, kann man schon so sagen.
Das kann man ein bisschen sagen, obwohl ich mich dann nie, auch schon früher, nie verstanden habe, als jetzt einfach Vertreterin von einer Generation, von der jüngsten Generation. Ich habe eigentlich mich immer mehr verstanden als jemand, der zwischen den verschiedenen Generationen sich getraut, zu bauen. gerade weil ich an vielen Orten immer die Jüngste war, das heisst ja auch, wir arbeiten viel zusammen mit Leuten aus anderen Generationen und ich habe immer enorm profitiert von dieser Zusammenarbeit. Ich hatte aber am Ende das Gefühl, ich kann im Gegenzug auch etwas hineingeben. Und das Profitieren voneinander finde ich ganz allgemein in unserer Gesellschaft ganz wichtig. Das Miteinander von den verschiedenen Generationen.
Jetzt sind wir schon bei der Botschaft. Vorsicht. Nein, das ist klar. Eine Politikerin, die muss über ihr politisches Programm reden. Wir reden vielleicht später.
Es ist nicht nur das Programm, es ist auch eine Motivation.
Es ist eine Motivation. Das ist eine Haltung, ist logisch. Ich möchte aber noch mal ein bisschen zurück zu der Aufgabe kommen von dem Nationalratspräsidium. Die Nationalratspräsidentin darf sich nicht zu tagesaktuellen politischen Fragen äußern, auch nicht zu parteipolitischen. Das heisst, wir reden auch nicht über die Vorlagen vom nächsten Wochenende. Das ist ja so eine Art repräsentatives Amt. So stelle ich mir das vor. Was macht ihr denn eigentlich in dieser Zeit, ausser die Glocken läuten und den Leuten, die nicht rausgehen telefonieren, eine Karte bringen, dass sie bitte raus sollen telefonieren?
Eigentlich hat das Nationalratspräsidium 3 Teile. 2 Teile davon, 2 Aufgabenbereiche, die sind gesetzlich vorgegeben. Das ist einerseits die Leitung und Vorbereitung der Sessionen. Das ist dann eben da, wenn man mich dem Glöckchen sieht. Und das ist fast eine Managementfunktion, kann man sagen, so einen Rat leiten. Ein zweiter Teil, der auch gesetzlich vorgegeben ist, ist die Vertretung vom Parlament. Vertretung national, aber auch international. Es hat verschiedene internationale Konferenzen gegeben, wo sich Parlamentspräsidenten und Präsidentinnen weltweit getroffen haben. Zum Glück haben die Konferenzen dieses Jahr sogar in der Schweiz stattgefunden. Also, lässig waren natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern dort dürfen empfangen in der Schweiz. Ein dritter Teil, und der ist nicht gesetzlich vorgegeben, ist mir aber am allerwichtigsten gewesen. Das ist so der Kontakt mit der Bevölkerung. Und zwar nicht einfach nur die allergrössten, riesen VIP-Anlässe besuchen, sondern wirklich auch kleinere Anlässe besuchen, Einladungen annehmen, damit man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ein bisschen spürt, wie sehen die Politik, wie verfolgen die Politik und auch zum Fragen beantworten. Also ich habe viel zugelassen, ich habe viele Fragen beantwortet, die es gibt gegenüber dem Ratsbetrieb in Bern und habe diese Aufgabe eigentlich so ins Zentrum gestellt, auch von meiner Tätigkeit. Ist auch das, was ich von dieser Tätigkeit, wo ich die schönsten Erlebnisse mitnehme, jetzt aus dem Amt raus.
Also mit den Leuten begegnen, sozusagen. Ja. Die sagen, die Session vorbereiten, das heisst, ihr müsst euch in kurzer Zeit ein relativ, Anführungszeichen, gefährliches Halbwissen über die Themen aneignen, oder ist es mehr einfach der Ablauf?
Ich meine, muss schon inhaltlich sich auch reingeben, ja. Es ist so, dass man als Nationalratspräsidentin viel breiter sich muss engagieren und in Dossiers hineingehen. Breiter darum, weil ich leite ja dann als Nationalratspräsidentin die Abstimmungen im Saal. Und zum Wissen, was tut man gegen was ausmehren und wie verhält man sich, wenn jetzt ein Ordnungsantrag kommt und etwas anderes will, dem kann man nur kompetent begegnen, wenn man gut vorbereitet ist.
Ist ein schönes Wort gefallen, ausmehren.
Jawohl.
Könnt ihr uns das ein bisschen erklären, was ausmehren ist?
Sehr gerne. Aus der Kommission heraus kommen dann die verschiedenen Gesetzesvorlagen. Und da gibt es immer so einen Mehrheitsantrag, wo die Mehrheit der Kommission findet, der Artikel soll genau so, wie wir ihn formuliert haben, verankert werden. Und da gibt es meistens Minderheiten, die sagen, du hast ja recht, wenn die Kommissionsmehrheit das so will, wir wollen es anders. Und diese Minderheit muss man dann der Mehrheit, einem Mehrheitsantrag gegenüberstellen. Dem sagt man ausmehren. Zusätzlich kommt dann eben vielleicht im Rahmen der Ratsdebatte noch jemand, der einen Einzelantrag hat. Dann haben wir schon 3 Anträge. Und die Reihenfolge, was stellt man jetzt welchem Antrag gegenüber, das kann man eigentlich nur kompetent machen, wenn man ein bisschen etwas versteht, auch was es bedeutet. Und darum habe ich mich mit unendlich viele Dossiers auseinandergesetzt in diesem Jahr. Nicht in der Tiefe, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt als Nationalrätin ein Geschäft vertrete, aber doch in einer Breite und in einer gewissen Tiefe, damit man es versteht. Und das hat mir, also ich habe wahnsinnig viel profitiert. Man kommt einfach viel umfassender.
Ein grösseres Bild über Themen und über das, was da eigentlich verhandelt wird.
Richtig.
In diesem Parlament. Ich nehme an, wenn man als Nationalrätin präsent ist in der Session, ist man ja nie räumlich so lange da drin, wie wenn man als Nationalratspräsidentin
so.
Da drin ist, oder?
Als Nationalratspräsidentin ist man wirklich einfach auf dem Sessel,
was
wo
macht
übrigens
man denn eigentlich,
nicht so
wenn
bequem
man
ist.
Oder wenn man fast einbricht, also ich werde mir vielleicht auch müde.
Schwarze Schoki essen, das ist mein super Rezept, das hat immer geholfen. man wird eben nicht müde, wenn man fokussiert ist. Das kennt man ja. Eben, gerade man will ja die Arbeit gut machen. Man ist sich bewusst, dass das Parlament eine wichtige Aufgabe hat. Ich habe immer mir gesagt, die Präsidentin muss nicht im Zentrum stehen für die Aufmerksamkeit, aber sie muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass das Parlament die Arbeit gut machen kann. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und ich bin mir extrem bewusst war, dass es für das eben Präsenz braucht und nicht nur die physische, sondern wirklich immer im Kopf auch. Das fällt einem dann nicht so schwer, weil die Aufgabe relativ gross ist, es läuft immer etwas. Also die Voten,
langweilig wird es einem nicht.
Die Voten sind ja nicht stundenlang, sonst eben durch den Präsidentin intervenieren. Mhm. Es wird einem definitiv nicht langweilig. Es ist manchmal schwierig, aufs Maul zu sitzen. Das ist
das
so.
Hätte ich jetzt gerade wissen wollen, weil von einer engagierten, jungen, aktiven Politikerin muss es ausmehren von, ja, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber ja nicht jetzt ein grosses Herzklopfen bereit, das als Organisator. Wie habt ihr das gemacht? Am Abend mit dem Hund gelaufen und sagen, los Carla, so heisst euer Hund, heute ist etwas passiert, wo?
Ja, also es ist während der Voten, wenn man so zulässt im Ratssaal eben und sich eigentlich nicht dazu kann äußern und auch nicht unbedingt als Präsidentin sollte im Hintergrund das Gesicht verziehen, wenn einer vorne, wenn man das Gefühl hat, der vorne dran erzählt ein bisschen, das braucht schon ein bisschen Beherrschung. Aber man weiss von Anfang an, ein Jahr lang hat man die Rolle. Und die Rolle hat Sachen, die einem ein bisschen schwierig fallen. Eben zum Beispiel sich nicht äußern zu Tagesaktualitäten, sich nicht äußern zu Themen, auch, wo man vielleicht selber viel Mitwissen würde bringen und sich gerne würde einbringen. Das ist, fällt einem leicht, weil die Rolle hat auch so viel Positives und so eine Wertschätzung kommt einem entgegen in dem Amt, dass es einem da relativ einfach fällt. Aber es hat Momente gegeben, wo ich mir am Mühe gegeben, nichts sagen. Oder dann habe ich dem bestimmten Nationalrat dann mal in der Gang in der Pause oder nach der Sitzung zu tun. Nebenbei, ich sehe das schon ein bisschen anders. Bist du sicher, dass die Gespräche kann man dann gleich führen? Einfach eins zu eins bilateral und nicht in der Öffentlichkeit.
Jetzt habe ich gesagt, ihr habt noch eine Woche. Also nächstes Moment, ich werde die Wintersession eröffnen. Jetzt dürft ihr es ja vielleicht sagen, was ist einer der gröbsten Fauxpas, die euch passiert sind in diesem Präsidialjahr?
Ja, es ist nicht ein Fauxpas. Also ich bin nicht
formell oder protokollarisch.
Ich bin nicht so selbst unkritisch, dass man jetzt einfach das jetzt nichts würde wollen sagen und das Gefühl hat, ich habe alles super gemacht. Aber ich habe einmal ein bisschen an mir angefangen zu zweifeln, wo ich gemerkt habe, Gottfriedli, jetzt ist der ganze Nationalrat so blockiert, das war rund um den Staatsvertrag, wo die USA, also wo die Schweiz mit den USA vereinbart hat wegen der UBS. Wir haben ein erstes Mal über den Staatsvertrag befunden im Nationalrat. Der ist runtergefallen mit einer deutlichen Mehrheit. Und der ist dann im Ständerat. Dort ist er angenommen worden und ist zurückgekommen im Nationalrat. Und ich habe einfach gewusst, wenn ich ihn jetzt bringe in dieser Situation, dann wird das nochmals ein Nein geben. Und dann ist der Vertrag vom Tisch. Und ich habe gewusst, ich will mich nicht einmischen inhaltlich, wenn das Parlament der Meinung ist, wir wollen den nicht, dann okay, dann soll es so sein. Aber ich habe gleichzeitig gespürt, niemand will wirklich, dass der Vertrag runtergeht. Es war einfach eine Konstellation, die ganz schwierig war. Und dann habe ich...
Es ist wie eine Art höhere Gewalt.
Ja, es hätte einfach einige Parteien hätten müssen über ihren Schatten springen und das ist nicht gelungen. Und ich habe dann die Fraktionspräsidenten und Parteipräsidenten und Präsidentinnen mal an einen runden Tisch genommen und gefragt, was kann ich machen, damit es Deblockade gibt, damit wir das anbringen. Es ist mir nicht gelungen in dem Moment. Das ist vielleicht ein Misserfolg. Aber ich habe einen anderen Weg gewählt, der sich im Nachhinein als Erfolg herausgestellt hat. Ich habe das ganze Geschäft einfach ein paar Tage ruhen und ein Wochenende vergehen lassen. Und siehe da, ich habe es wieder in Rot gebracht, zu einem Zeitpunkt, wo es tatsächlich eine Deblockierung gegeben hat und der Staatsvertrag ist dann über den Tisch. Eben, einmischen
also
man dürfen
braucht auch in
diesem
Amt Taktik und strategisches Gefühl.
Ich würde sagen,
so.
Strategie ist wichtig, weil die Agendaplanung ist wichtig vom Parlament. Man darf sich auch nicht zu wichtig nehmen. Also, es wäre mir jetzt nicht recht gewesen, wenn ich mich dort eingemischt hätte auf eine Art und Weise, wo nachher der Wille vom Parlament verfälscht
hat. Sehr aktiv.
Genau. So. Aber so die Rahmenbedingungen so gestalten, dass doch Resultate rauskommen. Und ja, darum ist der Misserfolg in Anführungs- und Schlusszeichen dann gleich noch sehr gut rausgekommen. Was mich dann auch positiv überrascht.
Können sich eigentlich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier beschweren über euch, wenn sie finden, sie seien nicht zu viel?
Ja, das machen sie auch, wenn sie
das machen sie? Also in der Session? Oder wie?
Ja, es war jetzt bei mir zum Glück nicht der Fall gewesen. Also es hat auch schon gegeben, dass ein Parlamentarier gefunden hat, das hast du jetzt kreuz falsch gemacht. dann gebe ich denen auch das Wort. Das finde ich richtig. Dann sollen die Möglichkeit haben, einen Ordnungsantrag zu stellen, begründen. Und das Gute an dieser Art und Weise, sehr transparenten Art und Weise, ist, dass sie dann meistens selber merken, dass das, was ich geplant habe, doch nicht so schlecht war. Und es dann von allein merken und einen Ordnungsantrag ja auch zurückziehen können. Also, es hätte nicht Reklamationen, aber es hat einmal Reaktionen gegeben. Das soll auch so sein. Aber es ist jetzt nichts, wo ich im Nachhinein muss sagen, ja, das habe ich falsch eingeschätzt.
Das müsst ihr ja jetzt fast sagen.
Nein, muss ich nicht. Nein, wirklich nicht, weil ich glaube nicht, dass ich das muss. Aber es hat die Situationen gegeben, wo eben Reaktionen gekommen sind. Das soll auch so sein. Und dann die beste Art und Weise ist wirklich das transparent machen, dem das Wort geben und dann die ganze Geschichte bereinigen. Würde ich allen meinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern empfehlen, das wirklich so zu machen. Und auch zuzulassen, dass man mal hinterfragt wird, weil man lernt dann nämlich selber.
Gibt es denn eigentlich ein Training für angehende Nationalratspräsidentinnen
ja,
und Präsidenten?
Das dauert also, 2 Jahre.
Das ist das Vizepräsidium?
Genau.
Ah, okay. Und dort fängt man an, so ein bisschen schnupperlehrmässig.
Richtig.
Also, Kaffee holen für
man ist 3 Jahre. Ja, man ist, nein, so fängt man nicht an. Aber es ist 3 Jahre, wo man in diesem Präsidium ist. Zuerst als 2. Vizepräsidentin, dann als 1. Und da kann man natürlich, je nachdem, wie viel man sich schon reingeht, in diesen Jahren kann man sehr viel lernen und profitieren. Man muss aber auch wissen und sehen, und ich finde das völlig okay, jeder und jede macht es dann wieder auf ihre eigene Art und Weise. Und das ist auch richtig.
Eines von euren hehren Zielen, und ja, man hat auch den Eindruck, ihr erfüllt es häufig, ist Authentizität, also nicht etwas zu sein, wo nicht dem entspricht, was eurem selbst spielt. Jetzt kann ich mir vorstellen, in so einem Amt, wo es dann plötzlich so protokollarisch wird, hat es da Sachen gegeben, die ihr euch im Vorfeld einfach gedacht, ich muss das jetzt machen, gewisse protokollarische Auflagen, also dass man jemanden so anspricht, dass man in diesen Sprachen redet, dass man gemässigt. Ja. Ihr habt vorhin gesagt, eben politische Haltungen nicht gross vertreten und so weiter.
Ja, also ich habe vorher ein bisschen die 3 Bereiche gesagt. Eben, das eine ist die Session, organisieren, managen. Der zweite Teil die Vertretung, national und international. Und gerade in diesem Bereich, also die Authentizität kommt dann im 3. Bereich, der direkte Kontakt zu der Bevölkerung wieder zum Tragen. Aber in dem 2. Teil, wo viel Repräsentation ist, Vertretung vom Parlament, gerade auf der internationalen Ebene, da habe ich natürlich auch dazu müssen lernen. Und gerade in diesen 2 Jahren als Vizepräsidentin ist das möglich gewesen, so ein bisschen daran angeführt zu werden. Vom diplomatischen Parkett muss man 3-mal vielleicht über das Gleiche nachdenken, wo man sonst einmal nachdenkt, nämlich, was bringe ich für Themen ein in einer Besprechung, wie, in welchem Moment, aktiv, passiv. Da habe ich sehr viel profitiert. Das fällt einem manchmal schwer. Also da gibt es Auseinandersetzungen, wo einem dann vielleicht zuvorderst würden liegen und wo man aber weiss, jetzt im Interesse, im Gesamtinteresse vom Land, vom Parlament, hat jetzt das so keinen Platz. Und das ist dann auch okay. Aber ich bin froh, kann ich sonst eben im direkten Kontakt mit der Bevölkerung, auch mit meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen, im üblichen Alltag als Politikerin direkter sein, weder dass das so auf der diplomatischen Ebene ist.
Wir spielen den ersten Musikwunsch, den ihr euch gewünscht habt. Adrian Stern, immer schon mal. Ein Aargauer, ein Badener, der Adrian Stern, wie ihr auch eine Badenerin seid. Über Adrian Stern möchte ich nachher mit euch reden, aber der Song heisst «Immer schon mal». Was habt ihr immer schon mal wollen?
Immer schon mal etwas wollen sagen. Also das ist natürlich ein Liebeslied, das wir jetzt hören. Und da hat jeder und jede von uns vielleicht schon den Moment gehabt, dass man das schon immer mal hätte wollen sagen, von ganzem Herzen, dass man jemanden gerne hat. Und so ist es, Gott sei Dank, ist es mir selber sicher auch schon mal gegangen. Aber sonst immer schon mal jemandem wollen sagen, ich habe Gelegenheit zum Glück durch meine politische Tätigkeit, dass wenn ich immer schon mal etwas auch wollen sagen, dass ich es meistens irgendwann auch kann sagen. Das ist eigentlich ein Vorteil als Politikerin.
Stellst mich auf, füllst mich aus. Ohne dich bin ich nur wie ein halber Mann. Du bringst mich ganz aus allem draus. Bist mal fort, dann bin auch ich so überhaupt nicht da. Weiss, ich bin verloren im Herz und deiner Seele. Vorher bin ich fast verfroren. Jetzt wird's warm, wenn ich dich seh. Das hab ich immer schon mal wollen sagen, aber bei keiner hat so gut passt. Du bist das Beste, was passiert ist in meinem Leben. Es kann nicht glauben, was die Liebe mit mir macht. Und das hab ich das mal überleben. Und das hab ich mal finde, jetzt passt. Das ist das Beste. verwacht. Dann scheint die Sonne auch eine düster, dunkle, schwarze Nacht. Und wenn ich sehe, wie du lachst, macht mein Herz einen Sprung vom Boden auf bis ans Dach. Plötzlich bin ich angekommen. Jetzt wollte ich nie einen anders sein. Und wollte ich gleich einmal verschwinden. Dann ganz sicher nicht mehr ohne Idee.
Adrian Stern mit «Immer schon mal», Musikwunsch vom heutigen Fokusgast, der Pascal Bruderer, Nationalratspräsidentin und noch eine Woche offiziell im Amt. Adrian Stern, Pascal Bruderer, ist auch ein Badener, ist auch ein Aargauer. Was verbindet dich mit dem Adrian Stern? Nachbarschaftliche Beziehung?
Ja, mit dem Adi Stern habe ich viele Stunden verbracht. Wir sind im gleichen Quartier aufgewachsen, also er ist zugezogen und wir haben lustige Zeit gehabt. Wir haben zusammen Diabolo gespielt und weil ich gewusst habe, dass wir auch im Fokus dürfen, Lieblingsmusik mitbringen und ich eigentlich Lieblingsmusik nicht habe, aber es gibt Musiker, die ich sehr schätze für ihre Musik und einfach auch als Mensch habe ich gefunden, ich bringe jetzt ein bisschen Aargau mit in die Sendung und da gehört natürlich Adi Stern an vorderster Front mit dabei.
Lieblingsmusik nicht hey, das heisst, wann hört ihr denn wie Musik oder was für
eine? Ich höre bei verschiedensten Gelegenheiten Musik, aber nicht so sehr bewusst. Ich höre zum Beispiel einfach gerne Jazz, wenn man mal feins Nachtessen oder nach einem Nachtessen noch ein bisschen Musik hören. Und dann höre ich einfach Radio Swiss Jazz und geniesse es meistens. Manchmal lege ich schon bewusst in eine CD, Herbie Hancock oder so. Aber je nach Gelegenheit ist es einfach eine ganz andere Musik, die mir gefällt. Und darum ist es schwierig für mich zu sagen, das ist mein Lieblingsstück und das ist meine Lieblingsmusik. Kommt wirklich enorm drauf an.
Ihr habt lange Sport getrieben, sehr aktiv Sport getrieben, bis 15 aktivste Handballerin gewesen, hat dann recht heftige Knieprobleme bekommen, viele Operationen müssen machen. Dann hat der Arzt gesagt, es gibt nur noch Schach, es gibt keinen Sport mehr.
Genau.
Und soweit ich noch gelesen habe, hat er sich dann entschieden, in die Politik einzusteigen.
Ja.
Das ist aber eine sehr verkürzte Version. Wie geht die längere?
Ja, das ist aber die verkürzte und trotzdem auch der Kern, weil ich habe so viel Zeit investiert in Sport, dass es mir, selbst wenn das Interesse da gewesen wäre für eine politische Aktivität, nie in den Sinn gekommen wäre, nur schon aufgrund von der zeitlichen, von der Nichtverfügbarkeit der Zeit.
Jetzt habe ich gemeint, jetzt kommt quasi die Erklärung, ich habe so viel Zeit in Sport investiert, dass ich, es war zwar ein Mannschaftssport gewesen, relativ häufig allein müssen sein und dementsprechend auch nicht so ein Problem hatte, in politisch Betrieb einzusteigen.
Nein, aber es ist für mich ganz schwierig gewesen, die Verabschiedung vom Sport, wo eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viel, einfach mein ganz grosser Teil von meinen Hobbys war und wo ich grosse Träume reingesteckt habe.
Also ihr habt eine Profikarriere.
Ja, ich wäre sehr gerne Profi-Handballerin geworden. Ich muss allerdings sagen, dass ich in dieser Zeit, eben so 14, 15, noch nicht ausgewachsen, wenn ich gewusst hätte, dass ich nur einmal so klein bleibe, wie ich jetzt bin. Also bei einem 1,62 kommt man im Handballsport dann zumindest auf Profilevel wirklich nicht mehr weit. Also von dem her ist es vielleicht auch ein Wink vom Schicksal gewesen. Nein, ich habe mich dann effektiv während der Kantizeit als Präsidentin von der Schülerinnen- und Schülerorganisation mal gelehrt und anfangen zu schätzen lernen, wie es so ist. Politik, in Anführungszeichen, Politik innerhalb der Schulmauern, vielleicht so kann man es formulieren, machen. Ich habe viel Freude an dem gefunden, es hat mir in die Ärmel reingenommen. Und als ich dann aus der Kante rausgekommen bin, mit 19, 20, habe ich gefunden, eigentlich würde ich gerne mich weiterhin politisch, aber eben gesellschaftlich politisch engagieren. Und habe mich dann zuerst, das ist total untypisch, glaube ich, für einen politischen Werdegang, habe zuerst gewusst, jawohl, ich will einsteigen in die Politik und habe noch nicht gewusst, in welche Partei.
Ah, okay. Jetzt reden wir aber nicht über Partei, sondern wir reden nochmal über die politische Prägung, vielleicht auch Bildung. Sie sind in einer Familie aufgewachsen, wo es einen Familienrat hat gegeben, wo man sich am Sonntag hat getroffen hat, ihr zusammen mit euren Eltern und euren zwei Schwestern. Ihr seid die jüngste von drei Schwestern. Und habe gelesen, dass der dort hat gekämpft für mehr Ausgang oder mehr Sackgeld.
Genau.
Ich stelle mir jetzt vor, dass das ist relativ untypisch, wage ich jetzt zu behaupten, dass ein Mensch mit Jahrgang 77, so mit 14, 15, sich politisch so stark engagieren, weil in meiner Wahrnehmung waren das eigentlich immer so ein bisschen die, er muss auch institutionell organisieren, gewählt werden oder dort hergehen. Wo in der Pfadi auch war und sich dort schon engagiert oder in einem Verein stark engagiert. Aber Politik war eigentlich nicht so das Thema gewesen. Warum ist es bei euch anders gewesen?
Es hat vielleicht schon ein bisschen mit dem zu tun. Der Familienrat, den gibt's übrigens, der hat angefangen, als ich glaube, etwa 5 oder 6 Jahre war, als kleiner Knopf, wir dürfen mit dabei sein. Den gibt's bis heute. Wir treffen uns heute noch, meine Eltern und Geschwister, zusammen zum Familienrat. Das hat vielleicht ein bisschen etwas ausgemacht, dass ich gelernt habe, ein bisschen argumentieren, mich einzusetzen für ein Anliegen. Aber wichtiger ist
als Jüngste sowieso.
Als Jüngste sowieso. Vieles wird einem zwar schon, da wird schon vorgekämpft von der Schwester und da kann man schön profitieren.
Aber man
und
muss auch einen eigenen Weg
aber finden. Aber man muss den eigenen Weg finden. Ich habe übrigens immer enorm profitiert. Eben auch hier als Jüngste. Das zieht sich wirklich ein bisschen durch mein Leben durch. Ich glaube, es hat bei mir nicht ein Moment gegeben. Andere werden ja so politisiert durch eine Bewegung, also Anti-AKW oder Frauenrechtsbewegung. Bei mir hat es nicht den einen Auslöser gegeben. Es hat ein ganz generelles Interesse gegeben, mich zu engagieren, so fürs Umfeld. Eben zum Beispiel darum auch das SO Schülerinnen- und Schülerorganisationspräsidium. Aber es hat biografisch prägende Seite vermutlich. Ich bin aufgewachsen mit hörbehinderten Leuten. Also die Hälfte von meiner Verwandtschaft, mütterlicherseits, sind betroffen von einer Hörbehinderung.
Der hat auch zuerst Gebärdensprache gelernt, bevor er die richtige Sprache, also die Lautsprache
hat. Ja, meine Mutter hat sich, glaube ich, langsam ein bisschen Sorgen gemacht, eben, als ich so in den ersten Jahren mehr Gebärden gemacht habe, als wirklich gelernt zu reden. Ich habe zwischenzeitlich aber wacker kompensiert und es beschwert sich, glaube ich, niemand mehr, dass ich zu wenig rede.
Das kann man sagen.
Aber die Erfahrung mit Menschen, die eine Behinderung haben, aufzuwachsen und zu sehen, dass auch noch heute und auch in der Schweiz es nicht selbstverständlich ist, dass jeder Mensch die gleichen Chancen bekommt. Und dass ein Detail, sage ich jetzt einmal, und ich meine das nicht, um es zu verniedlichen, aber ein Detail wie eine fehlende Funktionsweise im Ohr dazu kann führen, dass man weniger Chancen hat im Leben, dass man nicht in die Schule kann, wo man eigentlich von den Fähigkeiten und von der Lage, von der geografischen Lage her auch könnte gehen, dass einem das verwirrt wird, dass einem nachher der Sprung im Beruf viel schwieriger ist durch das, dass man zum Beispiel bei Sachen wie Adoptionsverfahren muss mit Vorurteilen konfrontiert werden, dass man jemand sagt, nein, ein gehörloses Ehepaar, das das Kind adoptieren will, die können ja dann nicht genug aufpassen. Also all die
versteckten... Also so das Ungerechtigkeitsgefühl, ja, vielleicht auch.
Ungerechtigkeit, aber es ist mir nie darum gegangen, das ist bis heute nicht eine Treibfeder, so ein bisschen zu helfen und gegen das Böse anzukämpfen, sondern Perspektiven und Fähigkeiten der Menschen zu fördern. Also ich habe ganz stark in meinem politischen Engagement immer schon den Aspekt gehabt, den Menschen stärken mit dem, was er selber hat, ihn selbstständig machen auf seinem Weg. Eben damit er nachher auch weniger angewiesen ist, jetzt zum Beispiel auf staatliche Unterstützung.
Und warum,
die Stärkung des Menschen steht bei mir im Zentrum.
Warum ist denn das passiert auf dem institutionellen Weg? Also ich kann mir ja, das ist ja auch noch smart, oder? Man kann sagen, man kann mehr bewegen, oder man kann mehr verändern, aber man ist ja auch in diesen Strukturen. Mit 15 sagt man vielleicht, ändere ich Unterschriften sammeln,
genau,
und mache eine Aktion und besteige irgendein Hochhaus und sage, ich bin gegen Lichtverschmutzung oder irgend so etwas.
Ich glaube,
warum
es
ist das anders bei mir?
Der erste Grund ist, dass ich relativ pragmatisch bin. Also eben so ein bisschen Revolutionaktivitäten habe ich zwar einmal irgendwo nicht mit Widerwillen zur Kenntnis genommen, aber ich habe immer wie gefunden, ich kann meine Kraft, meine Zeit besser einsetzen anders. Das ist so ein bisschen pragmatisch, bin ich glaube immer gewesen und bin ich heute auch noch im politischen Engagement. Aber der andere Teil ist viel wichtiger. Die institutionelle Politik und die Jugend war immer ein Thema. Die Jugend, die sich zu wenig interessiert für die institutionelle Politik.
Das
war
auch bei
Politik.
Euren Kolleginnen und Kollegen nicht anders, die haben gesagt, ja, Pascal, jetzt bist du immer weg wegen dem Handball, jetzt bist du immer weg wegen deinen
genau.
politischen Aktivitäten. Gibt es eigentlich noch ein langweiligeres Leben?
Und darum ist für mich wirklich, ich habe, wenn ich die Zeitung gelesen habe und wieder gesehen, die neuesten Zahlen, die jungen Leute interessieren sich wenig für Politik, habe ich gefunden, okay, das darf nicht so sein. Und was macht man am besten? Ja gut, dann geht man voran mit dem eigenen Beispiel. Also es ist schon der Einstieg, so jung in die Politik, hätte schon auch hätte ich das Signal sollen
aber
mitbringen.
Aber
ich sage jetzt,
nicht...
Vielleicht noch sagen, ja. Nicht nur gegenüber den Gleichaltrigen zu sagen, hey, wir haben die Chance, uns politisch zu betätigen, also machen wir es doch auch, packen wir die Chance, sondern auch gegenüber den anderen Generationen signalisieren, auch die junge Generation hat Lust und Mut, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, für die Politik. Das hat sicher mitgespielt damals.
Sie sagen, es darf nicht so sein, man muss sich engagieren. Woher ist denn das müssen kommen? Ihr hättet ja gerade so gut können sagen, es ist mir eigentlich gleich.
Ja, ich meine es nicht im Sinn von müssen, aber wenn es einem eigentlich daran liegt, dass man die Chance hat in einer Demokratie, dann ist der beste Weg, das auch wirklich davon zu profitieren, indem man selber aktiv wird. Und das ist für mich immer klar gewesen, dort, wo ich Möglichkeiten habe, etwas zu verändern, positiv mitzuverändern, in meinem Sinn positiv mitzuverändern, dann probiere ich das auch.
Da hat es ja sicher auch Leute gegeben, die euch ermuntert haben, unterstützt haben. Also eine ist sicher Ursula Mauch, die erste Nationalrätin vom Kanton Aargau. Was hat sie euch beigebracht?
Ja, das ist lustig. Also Ursula Mauch ist für mich nicht nur als Nationalrätin, habe ich sie zur Kenntnis genommen, sondern sie war auch Fraktionspräsidentin in Bundesbern. Es ist darum eine Figur, eine Persönlichkeit, die mir viel gesagt hat. Aber es ist nicht wahr, dass sie mich jetzt da von Anfang an begleitet hat. Ich habe sie eigentlich erst, als ich schon Nationalrätin war, wieder richtig kennengelernt. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die mir irgendwo auch den Mut gemacht haben, den Weg zu gehen. Ich habe aber nicht so einen Ziehvater oder eine Ziehmutter, sondern ich habe bei jeder Gelegenheit immer probiert, so ein bisschen die entsprechenden Leute zu finden. Und das hat mir geholfen.
Also eine Mischung machen.
Einfach ein Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ich habe enorm davon profitiert, dass ich aus den verschiedensten Gesellschaftsbereichen Leute habe, die ich weiss, zu denen habe ich Vertrauen, die haben Vertrauen zu mir. Und diese Breite ist für mich immer wichtig gewesen. Also für mich ist es eine Horrorvorstellung, nur noch mich austauschen mit Leuten, die eh schon gleiche Meinungen haben wie ich. Und das habe ich von Anfang an sehr konsequent gemacht, wirklich auch mit den Leuten mich austauscht, die völlig eine andere Perspektive haben. Ich sage dem immer, die eigene Brille abziehen und mal die Brille vom anderen anlegen, die ganz eine andere Sicht der Dinge hat, das macht mir am meisten Freude. Und so habe ich von Anfang an, ich habe dann damals, als ich nicht gewusst habe, welche Partei am Anfang, habe ich mit drei verschiedenen Leuten aus drei verschiedenen Parteien geredet, um herauszufinden, wo ist mein Weg. Ich habe mich dann aus grosser Überzeugung für die sozialdemokratische Partei entschieden und bin enorm froh und noch mehr froh, als es wahrscheinlich beim Einstieg in die Politik war, dass ich diesen Weg gewählt habe. Aber das hat mich immer geprägt, ganz verschiedene Leute kennenlernen, mit ganz verschiedenen Leuten mich austauschen und mich auch immer wieder herausfordern lassen durch Leute, die anders denken.
Wie haben eure Eltern reagiert auf ihr erstes so politisches Engagement? Habt ihr gefunden, Pascal muss jetzt schon wieder und so? Ihr habt offenbar als Kind eurem Vater auch mal gesagt, dass ihr die erste Astronautin auf dem Mars wollt.
Jawohl.
Also nicht ganz dort her, aber schon ein gesundes Mass an Ehrgeiz.
Ja, das denke ich schon, dass meine Eltern das von mir gekannt haben. Aber was nicht gewusst haben und auch nicht damit gerechnet haben, ist, dass ich effektiv die Einstieg in Politik ins Auge fasse. Ich bin, ich muss vielleicht sagen dazu, meine Eltern sind nicht sehr politisch. Ich bin aus einer Familie, wo eben am Mittagstisch haben wir mehr über den Sport geredet und weder über Politik. Aber meine Grosseltern mütterlicherseits, respektive Grossväter und Urgrossvater mütterlicherseits, die sind auch schon in der sozialdemokratischen Partei gewesen. Vielleicht hat das ein bisschen durchgeschlagen. Aber an dem Tag, wo ich mal heimgekommen bin und meinen Eltern gesagt habe, ich werde übrigens kandidieren für die Einwohner auf Baden. Ich weiss noch nicht genau, für welche Partei, aber das ist einmal meine Idee. Da haben sie, glaube ich, schon ein bisschen gefunden. Ja, vermutlich ist das eine kurzfristige Idee. Sie haben dann irgendwann gemerkt, dass es mir ernst ist. Und vor allem, sie haben mich dann, wo sie gemerkt haben, sie ist mir ernst damit, haben sie mich von Anfang an unterstützt mit einem Mass, das einfach nicht selbstverständlich ist. Und auch meine Schwestern, die selber sich auch niemals vorstellen könnten, in die Politik einsteigen, Sie stehen alle hinter dem Engagement. Vielleicht sind sie mal noch jemand ein bisschen anderer Meinung, aber das ist einmal lustig und ich tausche mich gerne aus dem mit ihnen. Aber sie unterstützen mich immer extrem und ich glaube, es würde nicht anders gehen, weil natürlich
das hätte ich natürlich auch schon früher gelernt, oder? Mit dem Familienrat dann im Jahr ist die Auseinandersetzung, also die Streitkultur schon recht vorhanden in der Familie.
Ja, wir haben jedenfalls eine Kultur und ich bin so dankbar meinen Eltern dafür, wo man wirklich alles auf den Tisch bringen kann, alles sagen. Und gerade der Familienrat hat eben Platz geben für das, was im Alltag vielleicht zwischen Stuhl und Bank würde fallen. Also die Idee war da nicht, oh, ganzes Heers, Gremium, ein Familienrat, sondern es war ganz praktisch. Wir haben einfach gesagt, so einmal pro Monat nehmen wir uns Zeit, 2-3 Stunden, sitzen zusammen, dann hat immer jemand macht den Traktandenliste, lässt ein, schaut für die Verpflegung, macht das Protokoll. Also es ist richtig durchorganisiert. Und das ist vielleicht schon ein Teil, den ich früher gelernt habe.
Also ein Ritual eigentlich.
Ja.
Mhm. Wir spielen einen Musikwunsch für euch, Peter Finz. Welcome. Der Peter Finz ist auch ein Aargauer Musiker, Künstler. Außer dass er ein Aargauer ist, was verbindet mich mit ihm?
Peter Finz ist ganz ein guter Kollege von mir. Ich habe dürfen so ein bisschen seinen Weg in die Musik eben auch mitverfolgen. Und ich weiss, es gibt kaum einen Musiker, kaum eine Musikerin, die so viel Leidenschaft, so viel Begeisterung und wirklich auch Zielstrebigkeit in seine Musik tut, so viel Herz. Und ich mag ihm den Erfolg, den er hat, von Herzen gewonnen. Und das, was wir jetzt hören, «Welcome», ist ein wunderschönes Lied, das uns auffordert, einfach einmal im Alltag abzusitzen, zuzuhören, die Ideen des anderen anzuhören oder eben ein schönes Stück Musik anzuhören.
To tell you, but it won't take long. Why don't you take a seat and have a drink? And after that, you tell me what you think. What you think? Step a beat with your feet and let me hear that you're with me. Clap your hands, take a chance, and just feel free.
Peter Finz, welcome. Ein Musikwunsch vom heutigen Fokusgast Pascal Bruderer, Nationalratspräsidentin. Zumindest noch eine Woche lang bis zum nächsten Moment, das letzte Mal Glocke geläutet und die Wintersession eröffnet. Pascal Bruderer, Ihr habt im Verlauf dieses Jahres ja auch quasi ein Angebot bekommen, oder ihr seid im Gespräch für eine Nomination zur Bundesrätin. Habt das dann ausgeschlagen? Jetzt endet das Präsidialjahr. Wir reden darüber, ob ihr euch für einen Ständerat aufstellen lasst. Das werdet ihr dann erst Ende Jahr im Februar kommunizieren. Ich sage jetzt das alles, damit ihr das nicht müsst sagen. Ihr seid jetzt mit 33 eigentlich an einem Punkt, wo man in diesem Bundeshaus karrieretechnisch eigentlich gar nicht mehr so viel weiter kann machen. Gibt es da auch ein Leben, eine Welt außerhalb von dem?
Also wer so jung in die Politik einsteigt, wie ich es gemacht habe, der weiss und ist vielleicht sogar froh, dass es noch ein Leben nach der Politik wird geben. Das ist mir sehr bewusst. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man das nicht als Belastung empfindet, die Perspektive, dass man sich dann halt auch mal verabschiedet aus der Politik, sondern dass das auch einfach dazugehört. Ich habe darum mir immer sehr viel, ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ein zweites Standbein auch habe im Beruf, weil ich die Unabhängigkeit behalten will, dass ich in dem Moment, wo ich mal nicht mehr mag oder nicht mehr Lust habe, oder wo die Wählerinnen und Wähler das Gefühl haben, also die sicher nicht mehr, dass es dann auch noch eine andere Möglichkeit gibt. Aber im Moment mache ich sehr gerne noch mal weiter. Ich finde auch, es ist eine wunderschöne Gelegenheit, dass wir nach einem Jahr breite Themen pflegen, als Nationalratspräsidentin viel repräsentieren, nachher auch wieder einsteigen, tiefe Dossiers, sich wieder tiefer als Parlamentarierin engagieren. Und auf diesen Schritt freue ich mich auch, obwohl es nicht nur leicht fällt, das Amt abzugeben als Nationalratspräsidentin. Aber auf das freue ich mich sehr.
Die sagen, wenn man so früh in die Politik kommt, muss sich auch ein Leben ohne Politik können vorstellen. Ich glaube euch das nicht ganz, dass es ein Leben ohne Politik wird sein. Vielleicht wird es ein Leben sein ohne die politisch-institutionellen Formen.
Ich habe, glaube ich, gesagt, da müssen wir jetzt zurückspulen nach der Politik. Es gibt ein Leben nach der Politik. Ganz ohne Politik, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde natürlich immer wahrscheinlich das politische Interesse mit mir mittragen. Hoffe ich zumindest ganz fest. Das ist ein wichtiger Teil überhaupt von meinem Alltag. Aber aktiv Politik machen, das ist wirklich etwas, wo ich auch richtigerweise finde, das muss man nicht über Jahrzehnte hinweg machen. Und bei mir ist es jetzt, zwar in sehr jungen Jahren, ist es doch schon ein grosser Teil vom Leben. Und dann muss man sich das auch vor Augen halten, dass es dann irgendwo mal das Ende gibt von der ganz aktiven Tätigkeit. Es ist nicht so, dass das jetzt kurz bevorsteht. Ich freue mich weiterhin nochmal
zu tiefer hinzugehen. Das ist schon die Vorsichtige.
Aber trotzdem, und das ist, ich finde das wichtig, dass man sich dem ganz fest bewusst ist, dass es nicht immer muss ein nächstes Amt geben. Und auch wenn das so aussieht, rückblickend, als hätte sich da eben eins als andere notlos angegeben, ist das nicht eine eigentliche Karriereplanung gewesen. Was ich immer gemacht habe, ist mich voll in das Amt hineingeben, das ich gerade gemacht habe. Und das hat dann halt auch Türen eröffnet, in ein nächstes hineinzugehen. Und mit dieser Art und Weise bin ich sehr gut gefahren. Also nicht schon überlegen, was ist das Nächste, was kommt, sondern da, was man macht, gut machen und mit voller Energie und mit viel Lust und Freude machen. Dann macht man es nämlich in den meisten Fällen auch nicht so schlecht.
Ihr habt das jetzt so ein bisschen erklärt wie eine Entschuldigung. Gibt es manchmal Momente, wo ihr euch fast schämt dafür, dass es nach außen wirkt, als wäre das alles so leicht und easy?
Schäme nicht, aber ich verschrecke manchmal selber, wenn ich zurückschaue und das Gefühl habe, hey, das war ja gar nicht die Idee, die ich eingestiegen bin mit 19, 20 in Politik und jetzt da. Und das ist natürlich schwierig zum Glauben von außen, dass man das wirklich nicht so geplant hat. Aber alle, die Politik kennen als Metier, wissen, wie unglaublich schwierig oder eben unmöglich das ist, etwas zu planen. Und die können vermutlich nachvollziehen, dass man dann plötzlich erstaunt ist, so wie ich selber auch bin, rückblickend.
Gibt es denn, wie auch immer, geartete Erklärung für eure Erfolgsserie aus eurer Perspektive? Macht ihr etwas wirklich ganz anders als andere? Oder warum hat es bei der Pascal Bruder gekickt und bei anderen vielleicht nicht?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe ein super Umfeld, das mich enorm getragen hat und immer noch trägt. Und das ist sicher ganz wichtig, dass man wirklich dann auch Kraft kann generieren immer wieder. Ich habe auch mir immer Mühe gegeben, bei all diesen intensiven Tätigkeiten den Kern vom Privatleben mir zu erhalten, wo ich immer wieder kann, irgendwo die Energie tanken kann. Und der Kern vom Privatleben ist ein sehr unpolitisches Teil von meinem Leben, wo ich wirklich mit ganz anderen Leuten mich auch treffe und wo nicht immer muss Politik das Thema sein. Darum ist die Lust, glaube ich, auch immer noch so gross an der Politik. Und das sage ich jetzt darum, weil das kann ein Erfolgsfaktor sein. Ich habe das Gefühl, die Leute sehen sehr wohl, ob jemand Freude hat an seiner Tätigkeit. Nicht nur in der Politik, aber in der Politik ist man so exponiert, dass es die Leute eben merken, hat sie Freude oder ist es fast eine Last und ist sie frustriert und mag sie eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, man spürt, ob jemand Freude hat. Und das ist sicher ein wichtiger Teil. Ein anderer Teil ist, dass man sich getraut, so zu sein, wie man ist. Ich kann das schwierig, das sagen alle Leute, aber ich habe wirklich auch schon...
Sehnen sich, glaube ich, auch wieder nach.
Ja, dass man das so, ist richtig.
Dass man so reüssiert, wie man ist, das ist ja der Punkt.
Genau, oder? Und zu dem können stehen, auch wenn es mal unangenehm ist, oder auch mal auf einem Podium, wo man muss offen zugeben vor versammelter Menge, zu dem Thema habe ich mir noch keine Meinung gemacht, ich kann mich jetzt hier nicht kompetent äußern. Das hat Mut gebraucht, als ich das auch schon gemacht habe. Aber die Reaktionen sind immer sehr positiv. Und das hat mich zum Glück darin bestätigt, man darf den Weg so gehen, wie man ist. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der dazu steht, dass mir das Überparteiliche und das Brückenschlag zwischen den verschiedenen Parteien wichtiger ist als die eigentliche Parteipolitik. Das braucht manchmal auch Mut. Also, gerade in einer Zeit, wo Zuspitzung gefragt ist, ist es manchmal noch schwierig, den Leuten zu erklären, dass man selber vielleicht zu einem Thema sich zuerst mal austauschen muss und die verschiedenen Argumente gegeneinander aufwägen und erst dann kann sagen, in welche Richtung dass man losmarschiert. Das bin ich, so bin ich. Ich kann mich nicht verstellen. Und ich habe zum Glück die Erfahrung gemacht, dass ich so darf sein. Und jetzt bin ich einige Jahre schon so in der Politik gelaufen. Dann ist der Druck auch nicht gross, dass man da sich plötzlich ausrichten muss nach einer Zeitströmung, die vielleicht eben heisst, mehr Zuspitzung, mehr Polarisierung, mehr aufs Gegensätzliche gehen. Ich stelle gerne das Miteinander ins Zentrum in der Politik. Also und ich traue mich, das auch zu machen.
Du darfst mich jetzt eigentlich schon auf so einen kleinen, so ein bisschen Erfahrungswert spielen von diesen 8 Jahren. Oder auch 9 Jahre Parlamentszugehörigkeit.
Ich darf das in dem Sinn, dass ich muss nicht mehr überlegen, wie kommt man in die Schlagzeilen. Meistens kommt man nämlich in die Schlagzeilen, indem man irgendwo mal querschlägt und provoziert.
Und etwas sagt, wo.
Genau. So. Und das Mittel von der Provokation, das habe ich zum Glück, das ist mir auch nie so sympathisch gewesen. Und das habe ich nie gebraucht. Und ich finde, das ist schon ein Privileg, dass ich heute kann sagen, ich habe so, wie ich bin, habe ich meinen Weg gehen und ich werde jetzt sicher nicht von dem Weg abkehren, nur weil es vielleicht nicht mehr so dem Zeitgeist entspricht.
Reden wir über etwas, das in der heutigen Zeit kaum mehr erwähnt wird, vor allem nicht bei Politikern, nämlich eine Vision zu haben. Eine Vorstellung zu haben, wie sieht das eigentlich morgen aus? Also, ihr seid 33, ihr gehört zu einer jüngeren Generation per se und zu einer jüngeren Generation von Politikerinnen und Politikern. Es gibt grosse Themen, die auf uns zukommen, also demografische Verschiebungen, es gibt viel, viel mehr alte Menschen, es gibt eine multipolare Welt, es sind grosse Themen. Und ihr sagt jetzt im Satz vorher, Gemeinschaftsgeist, Gemeinschaftssinn, Zusammengehörigkeit über Parteigrenzen hinweg. Wie seht ihr euer politisches Engagement vielleicht in 10 Jahren? Vor welchem Hintergrund?
Ja, ich finde die weitergehenden Gedanken als nur gerade Tagesaktualität und vielleicht auch, was morgen noch passiert, ganz wichtig.
Ist natürlich häufig Tatsache, dass das, was Politik ist, uns genau dort entgegenkommt. Also wir hören von irgendwelchen Ränkenspielen zwischen links, rechts, Mitte und so und dann und die und die und dann. Aber
wenn sich eine Partei mal getraut, ein bisschen Visionen zu entwickeln und vielleicht etwas, was jetzt gerade heute oder übermorgen noch undenkbar ist, zu formulieren, dann wird es als völlig, als gefährlich fast schon angestellt, dass man überhaupt so Zeit formulieren.
Also wir hätten eigentlich keine Zeit. Wir sagen, wir haben gar keine Zeit. Die realpolitischen Themen sind so gross, wir können uns nicht Gedanken machen zu denen, die dann übermorgen sind.
Und das macht mir Sorgen. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass nicht in allen Bereichen die Visionen wichtig sind, aber in gewissen zentralen Themen braucht es so ein bisschen eine Vorgabe, dort könnte die Reise gehen. Wir haben einmal, nehmen wir zum Beispiel das Thema Europa. Da hat es einmal seitlich her so eine Vision gegeben, wie positioniert sich die Schweiz innerhalb von Europa. Dann ist das aufgrund von Abstimmung und aufgrund von einer extremen parteipolitischen Polarisierung fast ein Tabu geworden.
Also
seit ich Politik mache, darf man fast nicht über das Thema EU reden, weil wenn man sich kritisch äußert, dann wird man von den einen, von den Pro-Europäerinnen und Pro-Europäern angestellt als Isolationisten und umgekehrt. Und das habe ich am laut erfahren, wenn man sich euphorisch positiv äußert zu den Europäischen.
Im Kurs fehlt Grosszügigkeit oder Mut zu grossen Gedanken?
Das Thema ist jetzt speziell. Ich will vielleicht einfach den Satz noch fertig machen, um zu zeigen, dass es nicht ein einseitiger Vorwurf ist, wenn man sich als Pro-Europäerin geoutet hat und auch dazu gestanden ist, dass einem das Friedensprojekt Europa motiviert, dann ist man von der anderen Seite angestellt worden als jemand, der die Schweiz fast verkaufen will. Und gegenseitig die Vorwürfe, ich will das betonen, weil es ist wirklich jetzt nicht, es ist jetzt ein typisches Beispiel Europa, wo von allen Seiten schwer gemacht ist, wurde, sachlich darüber zu reden, das hat gezeigt, das führt eigentlich nie an.
Also man kann sagen, was man will, man steht am falschen
Ort. Genau. Mhm. Und am gescheitsten sagt man dann gar nicht mehr. Und so war es in den letzten Jahren gewesen. Und da hoffe ich jetzt schon, dass wir an einem Punkt sind, wo man sich getraut, einfach mal sachlich zu diskutieren. Wo stehen wir eigentlich und was könnten die nächsten Schritte sein? Visionen sonst an sich. Ich bin auch jemand, der in meinem tagtäglichen Engagement nicht die Zeit hat, sich wirklich den Visionen zu widmen. Weil für mich steht schon auch im Vordergrund als Politikerin, die weiss, Politik betrifft den Alltag der Menschen. Also soll man diesen Alltag und ihre Bedürfnisse und ihre Sorgen auch ernst nehmen, die das im Vordergrund stellt. Und in den Gesprächen, die ich erwähnt habe, die mir im Nationalratspräsidium ganz wichtig waren, die auch zu führen mit verschiedensten Leuten und mir Zeit nehmen, zuzuhören, habe ich schon gemerkt, das ist auch das, was in der Tat die Leute am meisten von der Politik erwarten. Also sie erwarten nicht unbedingt die grossen Würfe und Visionen. Und trotzdem muss man das haben. Und ich glaube zum Beispiel, dass mit dieser angedenkten Reform vom Bundesrat, wo ganz stark auf das ausgerichtet ist, wieder mehr strategische Überlegungen können wahrzunehmen, sich dafür im Operativen zu entlasten, dass das ein richtiger Schritt ist. Und ich hoffe wirklich, es gelingt, die Reform so zu gestalten. Aber ich hoffe darüber hinaus auch, dass wir wieder dürfen in der Politik einfach einmal über die Zeit ausdenken und nicht einmal parteipolitisch, sondern gesellschaftliche Entwürfe machen, wo vielleicht über 10 oder sogar mehr Jahre rausschauen.
Ich kann mir vorstellen, dass es ja noch ein heikler Zwiespalt ist. Also einerseits hat man Themen, die will man angehen, die will man behandeln, die will man vorwärts treiben, man will ja Lösungen finden. Man hat, ich sage jetzt extra mal, ein hehres und edles Engagement für eine Idee. Und könnte aber sein, dass die Idee nicht mehrheitsfähig ist, nicht unbedingt viele Freundinnen und Freunde findet und dementsprechend eine Wahl gefährdet wäre oder eine Wiederwahl gefährdet wäre. Also man kommt aus diesem Prozess raus, um mitbestimmen und darum muss man Kompromisse machen, also man kann drinnen bleiben, um mitbestimmen über etwas, was man auch gar nicht mehr mitbestimmen kann.
Ich glaube, die Leute haben das Gefühl, das beschäftigt einem immer ganz fest die nächste Wahl. Und es ist vermutlich...
Aber nur vor diesem Hintergrund, meine ich, weil man ja will, das
aber das ist nicht so. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn man nicht mehrheitsfähige Ideen im Kopf hat, dass das ein Grund wird sein, dass einem dort die Unterstützung wegbricht für die Wahlen. Die Frage ist, wie bringt man die Ideen ein? Wie kann man darüber diskutieren? Wie kann man auch mal akzeptieren, dass die anderen finden, hey, nein, vielleicht irgendwann einmal, aber jetzt sicher nicht. Also die Gedanken, zum Glück kann ich mir sind die nie zuvorderst gestanden. Aber was wahr ist in unserem politischen System, und zum Glück ist das so, es ist nicht einfach, Mehrheiten zu finden. Und gerade vielleicht für Ideen, die nicht naheliegend sind, ist es schwierig, Mehrheiten zu finden. Es hat aber auch damit zu tun, dass unser politisches System und Parteienvielfalt ausgerichtet darauf ist, dass es keine ständige Allianzen gibt. Mich motiviert das. Ich finde das super. Also, ich finde
es ein riesen
Vorteil von unserem System. Ja, es kann als eigentlichen Akteur, als eine von denen, wo immer muss wieder auf die Suche nach Mehrheiten gehen, ist es anstrengend. Aber das ganze System an sich profitiert, weil keine Partei vom hohen Ross oben aber kann Politik machen. Und ich habe jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen reisen und andere Politiksysteme vergleichen und bin jedes Mal wieder zu der Überzeugung gelangt, für uns, für die Schweiz, nicht allgemein gültig, aber für uns, für die Schweiz, mit der Vielfalt von der Schweiz, mit der Parteienlandschaft von der Schweiz, ist das System das Beste. Und ich stehe zu dem. Ich weiss, es gibt Leute, die das Gefühl haben, ja, die Konkurrenz, das geht elend langsam und dauert und wir können
nicht vom Fleck. Es bewahrt vielleicht auch manchmal vor absolut für so holdere Lösungen, aber auf der anderen Seite gibt es doch gewisse Sachen, wo jemand mal eine Entscheidung muss fällen muss und dann muss man es doch machen.
Ja, oder nicht? Aber das gibt es auch. Also, wenn es mal muss schnell gehen und wenn alle merken, da muss man zum gleichen Strick ziehen, dann klappt das schon. Aber im Alltag ist es so, die Aufgabe, Mehrheiten zu suchen, das ist eine schwierige Aufgabe und man braucht viel Zeit und man braucht auch Kraft und man braucht vor allem Bereitschaft, vielleicht einmal ein Mühe von der eigenen Idee, genauso wie man sich vorgestellt hat, abzukommen und dem anderen entgegenzukommen. Ich selber finde das immer wieder sehr lehrreich und darum gefällt mir das Engagement hier in der Schweiz mit unserem politischen System sehr und es motiviert mich immer wieder.
Ihr habt vorhin gesagt, ich habe für meinen Rückzug so ganz einen kleinen Kern, mein Privatleben. Also, ich weiss von euch, dass ihr gerne wandern in den Bergen, euch entspannen, dass ihr einen Hund habt. Mhm. Einen schwarzen Labrador.
Genau.
Heisst Kala.
Jawohl.
Und Kala ist Sanskrit und heisst Schwarz. Mhm. Und Zeit.
Ja, okay.
Ist das eure schwarze Zeit sozusagen?
Das wo wir uns auf den Namen Kala geeinigt haben, ist uns das noch nicht mal bekannt gewesen, dass Schwarz heisst. Das habe ich jetzt aber zwischenzeitlich erfahren und das war ein lustiger Zufall gewesen. Aber es ist ein schönes Symbol. Ich bin jetzt auch froh, dass sie mir das sagen. Weil es ist so, die Zeit, die ich mir nehme für den Hund, die nehme ich mir in der Tat auch für mich selber. Und das sind ganz wichtige Oasen in meinem Alltag. Nicht nur Zeit für mich, nicht gedanklich, sondern, und das ist noch viel wichtiger, ich komme zur Bewegung. Und Bewegung ist eben mit meiner sportlichen Vergangenheit immer ganz wichtig gewesen. Und als Politikerin ist es also schwierig, zu genug Bewegung zu kommen. Und darum geniesse ich die Spaziergänge und die Wanderungen.
Also, ihr könntet euch Sessionen auf irgendwelchen Spinning-Velo gut vorstellen.
Ich habe auch schon Sitzungen veranstaltet, die keine Sitzungen waren, sondern wo man zusammen spaziert ist und geredet hat. Ich finde das wunderbar. Es ist erst noch so, finde ich, dass man zu den besseren Ideen kommt, wenn man ein bisschen den frischen Wind um den Kopf hat. Aber das soll jeder und jede so machen, wie es eben gerade passt.
Jetzt habe ich mir im Vorfeld überlegt, wie formuliere ich die Frage am besten, dass sie funktioniert. Und zwar habe ich mir gedacht, euer Hund, der ist so viel um euch herum, also jeden Tag muss man mindestens 2 Stunden mit diesem Hund laufen. Ich habe gelesen, dass euer Mann am Morgen geht manchmal und dir am Abend. Wenn es dann geht, was oder wie würde euer Hund euch beschreiben, wenn ich ihn fragen würde? Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ihr könnt ihn ja fragen, aber was meint ihr?
Zum Glück kann er nichts sagen.
Ja, aber eben, was würde er über euch sagen?
Er würde definitiv sagen, dass er gespürt hat, respektive sie, es ist eben ein Mädchen, sie würde definitiv sagen, dass sie gespürt hat, dass es ein spezielles Jahr ist. Und sie würde vermutlich auch sagen, es ist gut, es ist in einer Woche vorbei.
Vermutlich. Und noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen genauer. Die redet mit eurem Hund, hat auch irgendeinen Dialog, oder?
Nicht wirklich, also nicht explizit, aber... Sie spürt natürlich, ob es mir gut geht oder nicht. Das ist ja wie man es kennt von anderen Haustieren auch. Die haben ein Sensorium, das weit über das ausgeht, wo man eigentlich so einem Geschöpf, einem Hund zutrauen würde. Aber trotzdem, ich glaube, Kala würde sagen, dass sie es eigentlich nicht so schlecht hat. Ihr kommt es natürlich zu gut, dass Bewegung, die für sie ganz wichtig ist, für mich auch ganz ein wichtiger, zentraler Teil ist. Und ich komme eigentlich auf diesen Spaziergängen zu den allerbesten Ideen. Ich bin eigentlich fast einmal am Arbeiten. Ich komme auf Ideen für Referate. Ich komme auf Ideen, ich höre oft Podcast-Sendungen, um mich also unterwegs zu informieren. Darum muss ich enttäuschen. Kala spürt von mir auf diesen Spaziergängen relativ wenig, aber die braucht das auch nicht, weil sie hat am Wegrand genug spannende Gerüche und Ideen, die sie selber dort aufpacken. Also wir sind da zwar zusammen unterwegs, aber jeder in seinen eigenen Gedanken irgendwo.
Ich habe gelesen, ihr habt eine hohe oder eine grosse Affinität zu Goethe und ihr habt selber auch Gedicht geschrieben. Ist das etwas, was ihr mit eurem Hund durchexerziert, euer dichterischer Erguss?
Tatsächlich habe ich einmal sehr gerne geschrieben und mir sehr viel Zeit genommen zum Schreiben, Kurzgeschichte, aber vor allem Gedicht. Der Ordner, muss ich offen sagen, der ist... lang nicht mehr vorgezogen worden aus dem Regal. Aber es ist eine gute Gelegenheit. Vielleicht über Weihnachten, Neujahr nehme ich den wieder mal vor. Nein, der hat also in der letzten Zeit hat das Hobby hat leider fast keine Zeit oder gar keine Zeit überhaupt mehr gefunden von mir. Aber vielleicht kommt das irgendwann wieder zurück, die Lust zum Schreiben. Aber Wort und Kommunikation hat so viel mit meinem politischen Alltag zu tun und ist so fest geprägt irgendwo von immer ein bestimmtes Ziel haben, ein bestimmtes Thema, dass mir die Freiheit, die ich mir früher genommen habe, um auf gute Gedichte zu kommen, oder ob es gut sind, weiß ich nicht, mehr oder weniger. Aber die Kreativität, die ist leider ein bisschen, die kommt ein bisschen zu kurz in meinem Alltag.
Hat er aus den Gedanken, aus dem Gedächtnis ein Ziel aus einem von euren Gedichten zum Besten, so als Schluss?
Das wäre jetzt schön.
Das wäre sehr schön.
Nein, aber ich habe keinen von mir selber. Aber wir haben vorher vom Goethe geredet und da gibt es einen. Dieser Erdenkreis gewährt noch Raum zu grossen Taten.
Gut, in dem Sinn und Geist verstehe ich auch die Zukunft von der Pascal Bruderer. Ich bedanke mich für euren Besuch, bedanke mich für das Gespräch und wünsche eine gute und würdige Beendigung von diesem Präsidialjahr.
Merci. Ganz herzlichen Dank.
Das war der Fokus mit der Pascal Bruderer, Nationalratspräsidentin. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.